herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Episode 20, Psalm 20.
Es ist schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen, jeden Tag so einen Text zu nehmen, den man sich nicht selber aussucht, sondern der einem eben vorgegeben ist durch die Reihenfolge, wie wir durch die Psalmen gehen. Und ich finde das sehr, sehr spannend und ich finde es auch wirklich eine ganz tolle Sache, mal so auf diese Art und Weise ans Wort Gottes ranzugehen, so als Prediger und eben wenn man eben dient mit dem Wort, mit Lehre, dann betet man ja immer und lässt sich so ein Wort vom Herrn schenken und manchmal fließen dann natürlich auch so die Vorlieben mit ein, bestimmte Themen, die man gerne mag oder die einem selber gerade beschäftigt, und das ist ja auch alles total gut und alles wirklich sehr, sehr wichtig, aber so ganz systematisch mal vorzugehen, das hat auch was. So, also in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Psalm 20. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Also hier wieder ganz kurz und knapp die Anweisung oder die Einweisung in diesem Psalm. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Das war's. Viel mehr wird hier nicht gesagt. Und dann geht's los im Text. Der Herr antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke an all deine Speisopfer und sehe deine Brandopfer wohlgefällig an. Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse alle dein Vorhaben gelingen. Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Er antwortet ihm aus seinem heiligen Himmel mit rettenden Machttaten seiner Rechte. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. O Herr, hilf! Der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Zehn Verse, wieder ein relativ kurzer Psalm oder sagen wir mal so eine durchschnittliche normale Länge, 10 Verse, und eigentlich kann man den Psalm hier in zwei Abschnitte untergliedern oder unterteilen, und das ist der Vers 1 oder Vers 2 bis 6. Ja, und zwar, dass hier beginnt der David den Psalm mit einer ganzen Reihe von Segenswünschen. Ja, der Herr antworte dir, der Name des Gottes Jakobs schütze dich, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, er stärke dich, er gedenke an dich und deine Speiseopfer, er gebe dir, was dein Herz begehrt, und er lasse deine Vorhaben gelingen. Und dann kommt so ein kurzer Einschub, wir wollen jauchzen über den Heilbann unseres Gottes, aber dann wieder, der Herr erfülle alle deine Bitten. Also hier, das sind lauter Segenswünsche, mit denen David hier beginnt, ja, die er hier ausspricht. Wir kommen gleich noch dazu, wer sie ausgesprochen hat und für wen. Und dann geht es hier weiter, ab Vers 7, das ist dann der zweite Teil des Psalms, bis Vers 10. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, so eine Proklamation wieder einer siegreichen Zukunft. So wie gestern ging es ja auch um den Sieg und dass wir siegreich sind und dass wir Überwinder sind. Und genauso ist es hier auch wieder so eine Proklamation des Sieges. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Er antwortet ihm aus dem Heiligen heiligem Himmel mit rettenden Machttaten. Wir rühmen uns, ein Vergleich, der hier mit jene meint er die Heiden, also die anderen Völker, die heidnischen Völker, die nicht Gott haben, die nicht auf Gott vertrauen. Ja, sie rühmen sich der Wagen und der Rosse, also ihre militärische Macht und Kraft und Stärke, ja, dessen rühmen sie sich. Aber der David sagt, wir rühmen uns des Namens unseres Gottes, des Namens des Herrn unseres Gottes, ja. Und dann das Resultat, Vers 9, sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. Hier fällt einem natürlich gerade so ein bisschen die Geschichte mit Mose ein, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, ja. Die Wagen und die Rosse, das waren die Ägypter, da heißt es ja, sie jagten dem Volk Israel nach mit ihren Pferden und Wagen, ja. Und dann, als die dann durchs Rote Meer gegangen sind, wissen wir ja, dass die Feinde dann quasi im Meer sozusagen abgesoffen sind. Und hier heißt es, sie sind niedergesunken und gefallen. Also es könnte sein, dass das eine Anspielung ist auf diese Geschichte. Das ist ja auch so, dass in der jüdischen Tradition, oder sage ich mal, in dem jüdischen Glauben, in dem jüdischen Leben, ja, die Tradition und die Geschichten eine sehr große Rolle gespielt haben. Also gibt es immer wieder solche Anspielungen bei den Propheten, aber auch bei den Psalmen insbesondere, wo dann so Ruhmeslieder gesungen werden über die vergangenen mächtigen Taten Gottes, ja. Und deswegen kann das hier gut sein, dass das einfach so eine Anspielung ist auf die Rettung, die Gott geschenkt hat, in Bezug auf das, also wo sie aus Ägypten geflohen sind. Und natürlich bedeutet das hier in diesem Kontext, dass natürlich der David sagt, so wie Gott das damals gemacht hat, so macht er das wieder mit uns heute. Genauso, ja, die können sich noch so sehr auf ihre militärische, menschliche Stärke und Kraft berufen und vertrauen. Wir vertrauen auf den Namen unseres Gottes und deswegen werden wir siegreich sein. Und genauso wie damals, die alle im Meer ertrunken sind, so werden die, die nicht Gott vertrauen, auch untergehen und wir werden siegreich sein. Und dann kommt noch dieser Schlusssatz, O Herr, hilf, der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Jetzt, dieser letzte Satz ist ein bisschen seltsam, weil hier heißt es plötzlich, der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Also der König, das ist ja David. Und deswegen ist das ein bisschen eine komische Formulierung für ein Lied, das der David hier singt, ja. Und dann heißt es ja auch, an dem Tag, an da wir rufen. Also scheint es hier eine ganze Menge von Leute gewesen zu sein, die diesen Psalm entweder gesungen haben oder rezitiert haben, ja, oder das ausgesprochen haben. Also erstmal ist es nicht der König selber, der das ruft, sondern eine Menge anderer, die hier den König anrufen. Denn sie sagen, der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist mit dem König ist Gott gemeint. Ja, aber es ist schon speziell auch hier eben der König gemeint. Natürlich immer auch in Bezug auf Gott, ja, weil ein Gott hilft oder Gott hat immer wieder auch dem Volk Israel geholfen und sich erwiesen mit Segnungen und mit Gutem, ja, wenn der König Gott gedient hat. Also Gott hat durch den König auch gewirkt. So, dieser letzte Satz, der lässt uns etwas erahnen und viele Ausleger sagen deswegen, dass das ein Königspsalm ist. Und zwar ist das nicht ein Psalm, den der David Gott gesungen hat, sondern das ist ein Psalm, er ist ja auch dem Vorsänger sozusagen gewidmet, oder der Vorsänger sollte diesen Psalm singen, aber eben in diesem Fall nicht als Lobpreis für Gott, sondern als Segenswunsch und als prophetische Proklamation dem König. Und das macht Sinn, Ja, also stell dir mal vor, das Volk kommt zusammen und der Vorsänger, das kennt man ja so aus antiken Filmen, ja, wenn dann der König oder der Cäsar da auf seinen Balkon tritt, dann rufen alle, Heil Cäsar, Heil Cäsar. Also sie haben dem König hat man immer Segen gewünscht, Gutes gewünscht, ja, dass es ihm gut geht, dass er gut regieren kann und so weiter. Weil man eben auch gesehen hat, immer hinter dem König auch die Autorität Gottes natürlich. So, also so könnte man sich das vorstellen, dass hier dieser, dass der Vorsänger ja mit dem Volk zusammen quasi sich versammelt hat und dann kam vielleicht irgendwie der David, vielleicht war das ein spezieller Anlass oder eine spezielle Zeremonie oder an einem besonderen Festtag und dann tritt der König auf und dann fängt das ganze Volk an zu singen. Der Herr antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich, ja, also dem König zugesungen, ja, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke an alle deine Speisopfer und sehe deine Brandopfer wohlgefällig an. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lass alle deine Vorhaben gelingen. Wir wollen jauchzen, also auch hier wieder die Wir-Form, also das Volk, ja. Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Also auch hier wieder dem König das zugesungen und dann haben sie eben diese prophetische Proklamation ausgerufen. Nun weiß sich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Seinem Gesalbten, das ist natürlich der König, ihr wisst ja, der König wurde gesalbt, ja. Er antwortet ihm aus dem heiligen Himmel mit rettenden Machttaten seiner Rechten. Also, das macht schon Sinn, wenn man diesen Psalm so versteht. Und das ist jetzt nicht ein Unding, ja, wie kann man jetzt da so einen Psalm singen für den König? Gehört denn nicht dem Herrn allein alle Lobpreise und alle Anbetung und alle Ehre, ja? Kann man doch nicht einen Menschen, kann man doch nicht hier so verherrlichen. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zeugnis ist, dass hier ein Mensch verherrlicht wird. Hier wird ja auch nicht der König angebetet, ja? Sondern vor Gott wird ein Segen ausgesprochen. Sie singen quasi oder rufen oder rezitieren einen Segen. Sie segnen den König, ja. Mit den ersten 7 Versen wird einfach der König gesegnet, ja. Und dann mit den restlichen Versen wird etwas Prophetisches proklamiert über den König, was man ihm wünscht, ja. Oder so gesagt, so wird es sein, ja. Der Herr hilft seinem Gesalbten. Er antwortet ihn aus dem Heiligtum mit Machttaten, ja. Und dann am Schluss noch so die Bitte, o Herr, hilf. Und dann auch noch so am Schluss, der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. So, natürlich auch der Wunsch, das Volk sagt, der König, der soll auch unsere Nöte dann sehen und uns begegnen und uns erhören, wenn wir ihn anrufen. So, das macht schon sehr viel Sinn. Und der Sigmar hat das gerade so reingeschrieben, dass sogar in der Menge Vers 10, Herr, hilf dem König und erhöre uns an dem Tag, da wir rufen. Genau, das ist ein bisschen eine andere Übersetzung, aber da wird eben auch sichtbar, dass es hier um den König geht. Und da sind sich eigentlich ganzen Ausleger einig, dass das eben ein sogenannter Königspsalm ist. Da gibt es noch ein paar andere, die auch dann so ähnlich sind, aber hier ist erstmal hier dieser Königspsalm. Hier dieser Psalm 20 ist eben ein solcher Königspsalm. Nun, ich finde das ganz interessant und wir werden gleich noch auf 2 Besonderheiten auch nochmal eingehen und ein bisschen da auch für uns etwas ganz Praktisches rausholen. Aber als erstes nochmal finde ich das schon toll und auch gut, ja, dass man hier sieht, hier ist mal ein Text oder ein Lied, ja, wodurch jemand gesegnet wird. Und zu segnen und ein Segen zu sein, das ist ja auch eine große Berufung von uns, ja. So schon zu Abraham hat Gott schon gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sind berufen zu segnen. Wir sind nicht berufen zu fluchen, wir sind nicht berufen zu schimpfen, wir sind nicht berufen zu klagen und zu jammern. Wir sind zu Wir sind berufen zu segnen und natürlich auch zu loben, also gute Dinge zu sprechen. Wir reden ja viel von Glauben im Moment und eine Sache im Glauben ist ganz wichtig, nämlich die Worte, die wir aussprechen. Das hat eine ganz große Bedeutung. Und hier sehen wir etwas, dass wir berufen sind zu segnen und auch Gutes zu proklamieren. Also dieser Psalm ist nicht so sehr ein Lob- oder Anbetungspsalm, sondern das ist ein Segens- und Proklamationspsalm. Mir fiel da natürlich, und sehr wahrscheinlich einigen Bibelkennern von euch auch, sofort eine Stelle ein, ja, die auch so etwas Ähnliches sagt. Und zwar im Neuen Testament, im Epheserbrief, im Kapitel 5, jetzt weiß ich, muss ich ein bisschen raten, wo das Ganze ist. Ja, genau, hier. Ja. Epheser 5 ab Vers 17 lese ich einfach mal, ja. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier mal so ganz dezent in einem Nebensatz die Warnung davor, dass wir nicht uns volle Wein saufen sollen, ja. Also ich finde es immer ganz lustig, unsere islamischen Freunde, die Christen werden, als das eines der ersten Dinge, die sie dann sagen, ist immer, ah, jetzt dürfen wir Alkohol trinken. Ja, weil im Islam darf man ja überhaupt keinen Alkohol trinken, das ist ja ein Sakrileg, ja, und dann sagen sie, ja, als Christ darf man jetzt Alkohol trinken. Aber ihr Lieben, es gibt auch einige Bibelstellen, die auch im christlichen Glauben, im Alten und im Neuen Testament uns sehr, sehr warnen davor, dass wir nicht zu viel Alkohol trinken. Weil Alkohol, wenn Alkohol missbraucht wird, das wisst ihr alle selber, das zerstört so viel, das richtet so viel Schaden an. Also wir sollen uns nicht berauschen mit Wein, sondern, was Ausschweifung ist, sondern wir sollen voll werden des Heiligen Geistes. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man so richtig voll wird mit dem Heiligen Geist, dass das manchmal genauso einen Zustand herbeiruft, dass man so richtig so ein bisschen beschwipst wird, ja, und fröhlich wird und sich freut im Herrn, ja. Und dann heißt es dort, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also, und das ist jetzt der Vers, auf den ich eigentlich eingehen wollte, ja. So wie im Psalm 20 ein Segen ausgesprochen wurde, ein Lied gesungen wurde, mit dem der König gesegnet wurde, so sagt hier der Paulus in Epheser 5, wir sollen auch zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singen und spielen, ja, oder reden. Also wir sollen einander zusprechen, ja. Und von daher ist das schon auch etwas, was wir durchaus tun dürfen und vielleicht sogar noch viel mehr tun dürfen, als wir das bis jetzt tun, ja. Wie viel von unseren Unterhaltungen und unserer Konversation, die wir so miteinander halten, wie viel davon sind wirklich gute, segnende, proklamierende, prophetische Worte, die wir aussprechen über das Leben von anderen und auch, vielleicht auch sogar über unser Land oder über Menschen, die nicht da sind, über die Gemeinde oder was auch immer, ja. So, wir sollen also, und das können wir von dem Psalm 20 sehr, sehr gut lernen, wir sollen also durchaus einander segnen und auch eben prophetisch Dinge proklamieren. So, und jetzt Weinschorle geht. Ja, kommt immer drauf an, wie viel Weinschorle, gell? So. Etwas, was hier ganz spannend ist und interessant ist, und vielleicht hat das auch etwas mit dem Charakter dieses Psalms zu tun, nämlich, dass es ein Segenspsalm ist, dass dreimal in diesen 10 Versen, und das ist schon nicht wenig, ja, dreimal erwähnt hier der Psalmist nicht Gott selbst, sondern seinen Namen. Das finde ich hochinteressant. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Und dann in Vers 6. Und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Und dann nochmal Vers 8. Wir aber rühmen uns des Namens des Herrn unseres Gottes. Interessant. Dreimal erwähnt er hier nicht, wir rühmen den Herrn unseren Gott, sondern wir rühmen uns des Namens des Herrn unseres Gottes. Oder eben, wir erheben das, wir jauchzen über dein Heil und über das Banner, ja, und über dich, unseren Gott. Nein, sondern wir erheben das Banner im Namen unseres Gottes. Oder hier heißt es nicht, der Herr schütze dich, sondern der Name Gottes Jakobs schütze dich. So, wir wissen, bei den Juden hatte der Name Gottes eine besondere Bedeutung. Ja, und es gab auch viele Namen Gottes und die Namen Gottes, die haben immer eine bestimmte Bedeutung gehabt oder haben immer etwas wiedergegeben vom Charakter, von den Eigenschaften Gottes. Also Yahweh, Jireh, Yahweh, Zidkenu, Yahweh, Shammah, all die ganzen Namen, die müssten euch eigentlich mehr oder weniger geläufig sein. Wenn nicht, guckt es euch mal an, da gibt es auch interessante Bücher darüber. Und jeder dieser Namen hat eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel Yahweh Shammah ist der Gott, ist mit uns. Ja? Oder Yahweh Shalom, der Herr unser Friede. Yahweh Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und so sind diese ganzen Namen, die hatten schon eine große Bedeutung. Ich möchte aber das nochmal so übertragen auf den neuen Bund, denn auch im neuen Bund durch Jesus hat der Name, und zwar dort der Name Jesus, eine ganz besondere Bedeutung. Und das ist ein interessanter Gedanke, dass im Zusammenhang mit Segen und auch mit prophetischer Proklamation hier der Name Gottes eine besondere Stellung und eine besondere Funktion zu haben scheint. Okay, so Jesus hat öfter gesagt und auch später, die Apostel haben das in den Briefen immer wieder auch bestätigt und auch wiederholt, Jesus hat gesagt, dass er uns seinen Namen gibt und dass wir in seinem Namen bestimmte Dinge tun können. So, zum Beispiel, ich habe mal so eine kleine Liste gemacht und da gibt es so verschiedene Dinge, die Jesus sagt, was wir in seinem Namen tun sollen. Zum Beispiel, wir sollen in seinem Namen den Vater bitten und er wird es uns geben. Also wir sollen bitten und empfangen in seinem Namen. Oder wir sollen in seinem Namen die Hände auf die Kranken legen und sie heilen. Oder wir sollen in seinem Namen die Dämonen austreiben und die Aussätzigen reinigen. Oder Jesus sagt an einer Stelle, wer so ein Kind aufnimmt in meinem Namen, ja, also wir können auch Menschen aufnehmen, in dem Fall speziell Kinder, aufnehmen oder annehmen in seinem Namen. Oder zum Beispiel, wir sollen Menschen taufen in seinem Namen. Ja, und in Apostelgeschichte 9, das war kurz nach der Bekehrung von dem Saulus oder Paulus, ja, heißt es dort, er predigte offen und frei in dem Namen des Herrn. Also wir sollen also auch frei und offen verkündigen und predigen im Namen Jesu. Aber was bedeutet das denn? Ist das denn einfach so, wie wir das manchmal auch so machen, ja, das ist ja auch, natürlich kommt es auch daher, dass man dann so betet und dann so am Ende sagt man so, ja, Vater, wir danken dir im Namen Jesus, Amen. So, ist das jetzt einfach so eine Floskel, die man dann so an ein Gebet dranhängt, so, in seinem Namen, ja, wir sagen das jetzt im Namen Jesu, Halleluja, Amen. Und ich grüße euch im Namen Jesu, ja, so. Was bedeutet es, in seinem Namen etwas zu tun? An diesem einen Beispiel, das ich gerade genannt habe, und zwar sagt Jesus eben an einer Stelle, wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Oh, das muss man jetzt sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also, etwas zu tun im Namen Jesu bedeutet also, dass es so ist, als ob er selber das tut. Interessant. Jesus, und darüber haben wir immer wieder auch gesprochen, auch in diesen Tagen, in diesen Lektionen über die Psalmen, aber ihr wisst, dass das auch immer wieder ein ganz wichtiges Thema für uns ist, nämlich dieses Thema der Identifikation. Jesus hat sich mit uns identifiziert. Ja? Er wurde, was wir waren, damit wir sein können, was er ist. Also er hat sich mit uns identifiziert und wir identifizieren uns mit ihm. Also es ist so, als ob wir an seiner Stelle wären und er an unserer Stelle. Ja, so Jesus hing am Kreuz, als ob ich dort hängen würde, ja, als ich sozusagen. Also Jesus starb nicht nur für mich, sondern er starb als ich. In den Augen Gottes bin ich dort am Kreuz gestorben. Das erklärt der Paulus wunderbar im Römerbrief zum Beispiel oder auch an anderen Stellen. Also die Identifikation ist so stark, dass Jesus sagt, ich identifiziere mich so sehr mit euch, ja, ich nehme eure Stelle ein, ja, dass ihr meine Stelle einnehmen könnt. Und diese Redensart, in seinem Namen etwas zu tun, das bedeutet genau das, dass wir etwas tun und dass dann das so ist, als ob er es selber getan hätte. Und jetzt wird's spannend, ja? Weil wenn Jesus sagt, ihr sollt in meinem Namen den Vater bitten und etwas empfangen, dann bedeutet das, wenn ihr bittet, ist es als so, als ob ich bitten würde. Oder ihr sollt in meinem Namen die Hände auf die Kranken legen, dann ist es so, als ob Jesus die Hände auf diesen Kranken legt. Also ihr merkt, das ist mehr als nur eine Gebetsfloskel, die man dann so ausspricht. Es ist ein Bewusstsein, es ist eine Identität, ein sich sicher sein, dass wir jetzt an der Stelle von Jesus sind. Ob das jetzt im Dienst an den anderen Menschen ist oder auch ob es ist in dem, wie wir vor Gott dastehen. Wir stehen vor Gott so da wie Jesus selbst. Oder wir sollen ja Dämonen austreiben in seinem Namen. Das heißt, wenn wir diesen bösen Geistern irgendwo in die Schranken weisen, dann ist es so, als ob Jesus selber zu ihnen spricht. Wir sollen Menschen taufen in seinem Namen. Das bedeutet eigentlich, tauft Jesus sie. Oder wir sollen frei und offen predigen in seinem Namen. Bedeutet, dass eigentlich nicht wir sprechen, sondern Jesus durch uns spricht. Das ist so eine powervolle Wahrheit und so ein powervoller Gedanke, ja, dass eigentlich... Ja, das ist so gewaltig, wir sind uns aber oft dessen nicht so bewusst. Ja, und deswegen möchte ich euch ermutigen. Und auch gerade mit diesem Psalm, wo das hier so zum Ausdruck kommt. Das ist ein Moment des Segnens, ein Moment des prophetischen Proklamierens. Und da mittendrin ist dieser Name, in dem Namen, da ist Kraft. Ja, es ist, als ob Gott selber, ja, es tun würde. Der Name des Gottes Jakob schütze dich. Ja, das ist, als ob Gott selber dich schützen würde. Ja, und das dürfen wir auch im Neuen Bund, gerade mit dem Namen Jesus, dürfen wir das machen. Er hat uns diese Vollmacht gegeben. Ja, also da gibt es so in der Geschäftswelt gibt es sowas wie Prokura, nennt sich das. Das ist, wenn jemand von dem Verwaltungsrat oder vom Vorstand einer Firma, der hat quasi die Vollmacht bekommen, im Namen des Chefs zu unterschreiben. Also der Chef sagt, ich vertraue dir so sehr, Ja, ich gebe dir Prokura und das bedeutet, du kannst einen Vertrag unterschreiben, du kannst ein Konto eröffnen, du kannst ein Haus kaufen in meinem Namen, mit meinem Geld. Ja, also du bekommst für mich die Vollmacht, meine Ressourcen auszugeben. Ich vertraue dir so sehr und dann gehst du hin und du unterschreibst was und der Chef bezahlt. Und genauso ist das mit dem Namen Jesus. Das ist die Prokura Gottes, die wir bekommen haben. Wir können hingehen und können in dieser Vollmacht handeln, agieren, beten, Hände auflegen, bitten, in seinem Namen Dämonen austreiben, Menschen taufen, verkündigen und predigen. Und es ist so, als ob er das tun würde. Und wir tun es mit seinen Ressourcen. Das ist so wunderbar. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir geben nur die Unterschrift. Wir wenden nur die Vollmacht an. Wir wenden nur den Namen an. Und alles kommt von ihm. Das ist so Hammer, das ist so powerful. Und ich glaube, dass wir uns dessen noch viel, viel mehr bewusst sein müssen. Also das nächste Mal, wenn du jemanden die Hände auflegst, der krank ist, dann mach nicht ein langes Gebet, weil du dann denkst, je frömmer und je toller du betest, desto mehr hört Gott vielleicht das Gebet. Und dann musst du noch am Ende noch, ja, nicht vergessen, im Namen Jesus. Und dann gibt's noch Leute, die sagen, ja, du musst da sagen, im Namen des Herrn Jesus, sonst funktioniert's nicht. Ja, also als ob das eine magische Formel wäre. Leute, hier geht es darum, dass wir verstehen, dass wir die Vollmacht seines Namens haben. Und manchmal brauchst du gar nicht ein langes Gebet. Man steht überhaupt nirgendwo in der Bibel, dass wir für die Kranken beten sollen. Da steht nur, leg die Hände auf. Und ich stell dir mal vor, du legst die Hände auf und du bist dir völlig bewusst und sicher, in dem Moment, wo du die Hände auflegst, wow, legt Jesus die Hände auf. Bam! Und dann haut's rein und die Kraft Gottes fließt und Leute werden gesund. Und ich glaube, dass wir das noch viel, viel mehr in Anspruch nehmen müssen und dass wir das uns manchmal noch nicht so wirklich bewusst sind. Du darfst den Namen Jesu benutzen. Du darfst in seinem Namen segnen. Du darfst in seinem Namen handeln. Du hast Gottes Prokura bekommen. Hast die absolute Vollmacht, du darfst sein Geld geben, du darfst seine Ressourcen austeilen. Der Himmel ist offen, es gehört alles dir, was ihm gehört. Und jetzt handle danach, ja? Halleluja. So, und noch ein wichtiger Gedanke, der auch hier natürlich als Wunsch für den König hier ausgesprochen wird, sozusagen als Segenswunsch für den König, ja. Und das ist der Vers 5 und den finde ich auch eine ganz wunderbare Aussage. Und das ist auch etwas, was ich euch heute Abend zusprechen möchte und was auch wir heute mitnehmen dürfen aus diesem Psalm. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lasse all deine Vorhaben gelingen. Wem fällt hier sofort noch ein weiterer Psalm ist das sogar ein, wo etwas ganz Ähnliches steht? Die Bibelkenner, die wissen sofort, was ich meine. Das ist nämlich der Psalm 37. Im Psalm 37, ich glaube, es ist sogar Vers 4, wenn mich nicht alles täuscht, da heißt es, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Vorher heißt es noch, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also wenn man das so liest, auch im Psalm 20, ja, er gebe dir, was dein Herz begehrt und lasse all deine Vorhaben gelingen. Dann überlegt man erstmal und sagt, ist denn dieses Begierden und Begehren, ist das denn nicht was Negatives? Da gibt es doch auch diese Stellen, wo es heißt, diese Begierden des Fleisches und das, was dein Herz begehrt, das ist doch eher was Negatives. Ich glaube, dass Gott hier von einem ganz anderen Begehren spricht, von einem Verlangen, und zwar von einem Verlangen deines Herzens. Das, was oft negativ wiedergegeben wird in der Bibel, wovor auch die Bibel uns warnt, wovor Gott uns warnt, das sind die Begierden des Fleisches oder die Lust des Fleisches. Und das Fleisch, das ist so diese menschliche Natur, die irdisch gesinnt ist, die von unserer irdischen Herkunft geprägt ist, so also dieses natürliche Wesen, das grundsätzlich erstmal gar nicht Gott sieht, sondern nur rein von der körperlichen und seelischen Ebene aus alle möglichen Dinge versucht zu bekommen. Und das hat oft einen negativen Touch. Ja? Aber das Begehren deines Herzens ist was ganz anderes. Übrigens, der Psalm 37, den wir gerade uns angeschaut haben, gehen wir nochmal kurz hin, ja? Da heißt es nämlich, habe deine Lust an dem Herrn. Und dieses Lust ist ja auch so etwas, das ist eher sowas, das kennen wir sonst von der Bibel so als was Negatives, ja, die Lust des Fleisches und so weiter und wandelt im Geist und dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen und so weiter. Und jetzt sollen wir plötzlich Lust haben am Herrn. Also Lust im Sinne von etwas sich zu wünschen und auch an etwas sich zu erfreuen, an etwas richtig Spaß und Freude zu haben, das ist doch nichts Negatives. Sondern es ist immer das Objekt oder auch die Herzenshaltung, die darüber entscheidet, ob es negativ oder positiv ist. Und hier wird diese Lust als etwas ganz Positives dargestellt, weil es nämlich die Lust ist am Herrn. Und jetzt könnte man sagen, und ich glaube, das steckt da wirklich drin, dass man sagt, okay, da wo der Herr meine ganze Lust erfüllen kann, ja, und mich ausfüllen kann, da ist mein Herz frei, die Dinge zu begehren, die Gott begehrt, die er in mein Herz hineingelegt hat, ja. Ansonsten wird unser Herz so, manchmal habe ich so den Eindruck, wie in Geiselhaft genommen von diesen irdischen, fleischlichen Begierden, die wir da so manchmal haben, von denen Gott sagt, das ist alles, das tut dir alles nicht so gut am Ende, ja. Aber wenn unsere Lust beim Herrn ist und wenn er die Quelle unserer Freude ist, er die Quelle unserer Zufriedenheit ist, ja, dann ist unser Herz frei, das zu begehren, was Gott an Sehnsüchten und Wünschen in dein Herz hineingelegt hat. Und dann kommt ja doch etwas dazu. Du hast ein neues Herz, denn du bist von neuem geboren. Und das ist das, was Gott verheißen hat. Ja, dass Gott will uns ein neues Herz schenken und er will seine Gebote, seine Natur, sein Wesen in unser Herz hineinschreiben. Und ich glaube ganz fest, dass Gott, indem er uns dieses neue Herz gegeben hat und sein Wesen und seine Natur in unser Herz hineingelegt hat, dass dieses Herz auch voll ist mit Gottes Sehnsüchten und Wünschen, die etwas mit deiner Berufung und mit deiner Bestimmung zu tun haben. Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich. Und dementsprechend gibt es Sehnsüchte und Wünsche in deinem Herzen. Und wenn ich darüber lehre, oder auch in der Jüngerschaft mit Menschen spreche, wo es darum geht, seine Berufung zu erkennen, dann ist eines der ganz wichtigen Dinge, ist immer zu verstehen, was sind die Sehnsüchte deines Herzens. Nicht die Sehnsüchte deines Fleisches. Die Sehnsüchte deines Herzens, dieses neue Herz, das Gott in dich hineingelegt hat. Und da kommt dann manchmal, vielleicht kennst du das manchmal, so Gefühle oder so Gedanken, wo du sagst, oh, das würde ich jetzt am liebsten für Gott tun. Ja, das könnte gut sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das tatsächlich deine Berufung ist. Weil Gott hat Wünsche und Sehnsüchte in dein Herz gelegt, ja? Und die will er dir auch erfüllen. Ist doch ganz klar, ja? Er wird dir das, was dein Herz begehrt, wird er dir geben. Und er lasse alle deine Vorhaben gelingen. Wow, Gott ist nicht gegen Erfolg oder dagegen, dass wir gelingen haben in dem, was wir tun. Sondern er will das sogar. Indem wir im Einklang sind mit ihm und die Herzenswünsche, die er in unser Herz hineingelegt hat, ausleben und damit sagen, Gott, erfülle mir diese Wünsche, ja, dann wird der Herr das tun und er wird uns Gelingen geben zu all unseren Vorhaben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns alle, dass wir unsere Lust an Gott haben, dass er alles ist für uns, dass er unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte ausfüllt und dass unser Herz frei ist, die Wünsche und Sehnsüchte, die Gott in uns hineingelegt hat, zu haben und damit zu Gott zu kommen und dass er sie dann auch erfüllen kann. Weil Wünsche und Sehnsüchte und Begehren ist etwas, was uns enorm antreibt. Okay? Also, was wir richtig begehren, das fängt an, unser Leben zu bestimmen. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich will wirklich, oh, ich will mal ein tolles Auto haben, keine Ahnung, ein Mercedes SLK oder sowas, ja, zum Beispiel. Ich will das wirklich haben. Und du begehrst das. Und dann fängst du an, alles danach auszurichten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Begehren ist, ja. Ich nehme es nur als Beispiel. Aber es gibt so Menschen, die sagen, ey, ich will das unbedingt, ja. Und dann dieses Begehren, das fängt an, dich zu treiben, das fängt an, dich zu motivieren, das fängt an, dein Handeln zu bestimmen, ja. Und so ist es auch mit den Sehnsüchten und Wünschen, die Gott in unser Herz gelegt hat. Die sollen unser Handeln bestimmen. Die sollen uns antreiben, die sollen uns motivieren, die sollen uns voranbringen in dem, was Gott durch uns tun möchte. Und das ist für jeden von uns anders, weil wir jeder eine ganz besondere Berufung von Gott haben. Also, lass uns das von diesem Psalm 20 mitnehmen. Das erste ist, lass uns Gutes aussprechen übereinander. Lass uns segnen. Lass uns bewusst sein, wir sind berufen zu segnen. So wie hier das Volk den König gesegnet hat und über den König Gutes ausgesprochen hat und auch prophetisch proklamiert haben, so sollen wir das auch tun übereinander. Ja? Anstatt übereinander herzuziehen und übereinander schlecht zu reden, könnten wir mal einander segnen und sagen, hey, und übrigens noch etwas, vielleicht an der Stelle, ist auch gerade, glaube ich, ganz wichtig, wir sollen sogar denen, die uns fluchen, die sollen wir segnen. Okay? Nur mal so am Rande. Also wir sind berufen zu segnen und prophetisch zu proklamieren. Das Zweite ist, was wir in diesem Psalm lernen können, ist, wir dürfen den Namen Gottes verwenden. Wir dürfen im Namen Gottes gewaltige Dinge tun. Der Name Gottes ist uns gegeben worden. Die göttliche himmlische Prokura ist uns gegeben worden, damit wir die Vollmacht haben, die Ressourcen Gottes auszugeben. Hände aufzulegen in seinem Namen, bitten in seinem Namen, Dämonen auszutreiben in seinem Namen und so weiter und so weiter. Und das Dritte, dass Gott will, die Sehnsüchte und die Wünsche und die Begierden deines Herzens will er erfüllen, denn er hat sie in dem neuen Herz, das er dir gegeben hat, sogar selber in dich hineingelegt. Nimm diese drei Dinge mit, beweg sie vor Gott, danke Gott dafür und freu dich an dem, was Gott vorhat. Gott hat noch was vor mit dir. Und du bist berufen zu segnen. Und du darfst den Namen Jesu verwenden und er will die Wünsche deines Herzens erfüllen.
Wow. Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.